Stark behindert. Inklusionsgespräche für Genrefans.
Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Stark behindert. Mein Name ist Simone Braunsdorf-Krämer und ich bin heute natürlich wieder nicht alleine hier, sondern bei mir ist die wunderbare Iris. Hallo Iris.
Hallo, moin. Oh, ich freue mich. Ja, wir sprechen heute über ein Thema, das wie viele zwischen Simone und mir im Gespräch entstanden ist, weil es da immer wieder darum geht, so die Frage, wie war das eigentlich bei dir? Und da sind wir bei dem Thema unserer ersten Male. Denn es ist ja so, wenn man ein behindertes Kind hat, dann ist vieles neu, weil einen ja auch wirklich niemand richtig darauf vorbereitet. Und darauf wiederum, auf dieses Nicht-Vorbereitet-Sein, bin ich durch ein Buch gekommen, das mich seit langem begleitet und das ich euch am Ende der Folge gern etwas ausführlicher vorstellen möchte. Das werde ich nämlich in unsere DIS legen, in unsere inklusive Stöberkiste. Ja, dann kommen wir mal zu unseren ersten Malen. Und Simone, es ist ein oft benutzter Satz in diesem Podcast von mir. Du fängst an.
Ja, was ich gar nicht so gerne mag, weil ich das eigentlich lieber mag, wenn du anfängst, aber okay. Also ja, wenn man ein Kind mit Behinderung hat, erlebt man so viele erste Male und natürlich machen wir uns vor dem Podcast immer ein paar Gedanken, was wir sagen möchten oder was uns wichtig ist, mit euch zu teilen. Und bei meiner Vorbereitung auf diese Folge ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich sehr viel mehr negative erste Male mit Jonathan erlebt habe als positive erste Male. Und da würde ich gerne erstmal wissen, Iris, ist das für dich auch so?
Ich war automatisch in den negativen ersten Malen drin. Das ist mir auch aufgefallen. Und ich habe dann bei mir selber versucht, mal nachzuforschen, hey, da wird es auch ganz viele schöne erste Male gegeben haben. Und in der Tat, ich bin auf einige gekommen.
Ja, ich habe auch 2, 3 gefunden, aber natürlich sehr viel mehr schwierige Momente. Also das hat schon angefangen bei der schwierigen Schwangerschaft, die ich hatte. Also die Schwangerschaft war ja wirklich von Anfang an irgendwie unter einem schlechten Stern mit vielen Blutungen, mit vielen Arztterminen, die teilweise auch ja beunruhigend waren, besorgniserregend waren. Es war für mich auch das erste Mal, dass ich eine so schwierige Schwangerschaft erlebe. Ja, und dann folgte natürlich auch eine schwierige Geburt, ein Notkaiserschnitt. Es war auch mein erstes Mal, dass ich einen Notkaiserschnitt hatte. Und es war wirklich alles andere als ein schönes Erlebnis oder ein freudiger Moment, an den man gerne zurückdenkt. Es war eher traumatisch. Und es ist irgendwie halt auch bis heute. Also ich denke nicht mit Glück an diese Geburt zurück, wie ich das vielleicht eher an meine erste Schwangerschaft habe, die ich mit positiven Empfindungen verbinde. Und ja, diese Gedankengänge haben mir in den ersten Jahren mit Jonathan ein bisschen zu schaffen gemacht, weil ich mir da auch so ein bisschen unfair ihm gegenüber vorkam und so dachte, Mensch, kann mich gar nicht so an diesen Momenten erfreuen, als er ins Leben kam. Aber ja, es ist wahrscheinlich einfach der Lauf der Dinge und der Situation geschuldet. Ja, wie war das bei dir, Iris? Schwangerschaft, Geburt?
Ja, meine zweite Schwangerschaft und ich war ja davon ausgegangen, dass alles so läuft wie bei der ersten, völlig unkompliziert und wundervoll im Rückblick. Auch das war das erste Mal, dass es nicht gut lief, was mich auch für mein Leben ehrlich gesagt so ein bisschen erschüttert hat, weil ich, weiß ich nicht, auch in so einem Lauf drin war. Bei mir hat echt zu dem Zeitpunkt einfach vieles geklappt. Es hat sich, ein Wunsch hatte sich erfüllt, mein Lebenswunsch, ein Kind zu bekommen. Und dann war ich wieder schwanger und ich hatte einen Mann gefunden, den ich liebe und der mich liebte und auch Kinder mit mir wollte. Und es hat beruflich alles super geklappt. Und ja, zum ersten Mal so eine Erschütterung im Leben, von der ich mich tatsächlich auch bis heute nicht ganz erholt habe. Das stimmt, das ist auch so ein Gefühl, was geblieben ist. Ich erinnere mich sehr gut und sehr intensiv an das erste Mal, als ich Tim nach der Geburt gesehen habe. Ich habe ihn gar nicht gesehen, es war ja auch ein Notkaiserschnitt. Sie hatten noch gesagt, während sie quasi mich aufgeschnitten haben, dass sie ihn, wenn sie ihn rausholen, einmal kurz zeigen, aber das haben sie nicht gemacht. Ich glaube, die haben einfach gesehen, als sie ihn rausgeholt haben, dass diese Nabelschnur so eng um seinen Hals war. Er war ja auch sehr gestresst, als sie ihn rausgeholt haben, haben sie mir im Nachhinein gesagt, aber ich habe ihn nicht gesehen, der ist durch so eine Klappe verschwunden. Und abends durfte ich ihn sehen. Da bin ich im Rollstuhl hingeschoben worden, weil meine Narbe ja noch so frisch war. Und ich weiß noch, da bin ich auch aufgestanden, wie ich vor diesem Brutkästchen stand und ihn gesehen habe und gar nicht wissen, ich wusste damals tatsächlich nicht, was ich fühlen sollte. Das ist meine Erinnerung daran. Ich war natürlich dankbar, ihn zu sehen. Und wenn ich jetzt auf diese Situation blicke, auf mich selber, wie ich da stand, klar, das war die absolute Überforderung. Und ich weiß noch, dass ich den Satz gesagt habe, ich kann doch jetzt eigentlich gar nichts tun. Und ja, dann waren aber ganz tolle Ärzte und Schwestern da, die sich ja mit solchen Situationen auch gut auskennen. Und der Arzt nahm mich zur Seite und sagte, sie können unglaublich viel tun für ihr Kind. Und dann hat er aufgezählt und ja, bin ich wieder quasi auf mein Zimmer zurückgeschoben worden und habe dann die Nacht über mit einer Hebamme dieses Pumpen angefangen, weil ja natürlich auch noch gar keine Milch da war. Das musste ja künstlich quasi in Gang gesetzt werden. Und ich weiß noch, dass ich mit dieser Hebamme unglaublich viel gelacht habe in der Nacht. Die war so toll. Ist das nicht auch bei dir so, dass du bei all diesen ganzen traumatischen Erfahrungen, da waren immer wieder Menschen dabei, die mit einem da durchgegangen sind, die waren so ganz kurz da und dann wieder raus aus dem Leben. Aber ich habe das total, ich habe die so in mein Herz geschlossen. Ich könnte dir nicht mal mehr sagen, wie sie heißt.
Ja, tatsächlich haben wir solche Menschen auch kennengelernt in der Zeit im Krankenhaus. Und wie du das jetzt erzählt hast mit dem Brutkasten, mit dem Inkubator, das war bei mir auch so. Wir standen auch beide zum ersten Mal vor so einem Ding mit den ganzen Schläuchen und so. Das ist ja auch immer noch ein Moment, wo mir bis heute noch dann der Kloß im Hals sitzt, weil es einfach eine ganz schreckliche Situation ist. So will man sein Kind natürlich nicht sehen. An Schläuchen, an Kabeln, die Maschinen piepen. Das ist auch so ein Ding. Das Auseinandersetzen mit medizinischen Fachausdrücken, medizinischer Versorgung, den ganzen Apparaten. Das haben wir ja auch zum ersten Mal erlebt. Ja, in dieser Zeit sind uns auch Menschen begegnet wie dir, die einfach kurz da waren und ja, uns Halt gegeben haben und Mut und Hoffnung. Und mit manchen dieser Menschen sind wir tatsächlich auch bis heute noch in Kontakt. Also wir sind tatsächlich mit zwei, mit einem Pfleger und einer Pflegerin der Neonatologie bis heute noch in Kontakt und in engem Kontakt und mit anderen in etwas, ja, lockererem Kontakt. Aber die erkundigen sich auch häufiger und das ist einfach schön. Ja, es hat uns damals sehr geholfen. Auch ein erstes Mal, dass man sich fremden Menschen in so einer Situation so anvertraut. Also für mich war das ungewohnt. Ja. Und was ich mir auch so bewusst gemacht habe bei der Vorbereitung des Podcasts, wir haben auch in dieser Situation, ich denke, ich spreche da für dich genauso, angefangen, auf medizinischer Ebene für unsere Kinder zu kämpfen. Wenn die Ärzte irgendwelche Sachen wollten, die wir vielleicht nicht gut fanden, dann haben wir angefangen zu kämpfen für das Kind und für unser Bauchgefühl. Und das war auch neu für mich. Das brauchte ich bei meinem ersten Kind nicht zu tun.
Ja, da denke ich auch tatsächlich an Tims erste epileptische Anfälle, wo du das sagst. Die kamen, da war, glaube ich, ein Dreivierteljahr alt. Uns hatte niemand wirklich darauf vorbereitet. Bei der Diagnose hätte man uns das eigentlich sagen müssen. Hören Sie mal zu, da könnte es sein, bei so einem Hirnschaden, dass da vielleicht mal epileptische Anfälle auf Sie zukommen. Und ja, Tim hatte so komische Bewegungen einfach irgendwann mal angefangen zu machen. Er ist zusammengeklappt wie so ein Klappmesser. Und hatte aber in der Zeit auch so einfach Koliken. Und das ist halt, ich hatte das Gefühl, das passiert auch immer beim Essen. Und dann ist es vielleicht, weil er irgendwie Bauchkrämpfe hat in dem Moment oder so. Und dann irgendwann habe ich gedacht, das ist nicht normal. Und habe, weiß ich noch, eine Nacht mich hingesetzt und habe angefangen zu googeln und das zu beschreiben. Und dann bin ich auf ein epileptisches Syndrom gekommen, das BNS, also auf epileptische Anfälle gekommen, die BNS-Syndrom hießen und die genauso beschrieben waren. Blitz-Nick-Syndrom heißt das, glaube ich. Also das ist diese Klappmesserbewegung wurde da beschrieben. Und dann hat Thomas gesagt, ich gehe morgen mit ihm sofort zum Arzt. Du fährst irgendwie in die Werkstatt, weil wir das Auto irgendwie wegbringen mussten. So ganz klare Aufteilung. Und beschrieb das dann der Kinderärztin. Und die hat uns sofort dann ins Kinderkrankenhaus überwiesen. Und das war tatsächlich auch so ein Bauchgefühl. Mit dem Kind ist irgendwas. Und ja, genau. Also das ist ja dieses, worauf einen auch niemand vorbereitet, dass man sehr viele Dinge... ehrlich gesagt denke ich auch gerade noch ein bisschen so an unsere letzte Folge zurück mit den medizinischen Entscheidungen. Man muss tatsächlich bei diesen ersten Malen wirklich nach dem Bauchgefühl gehen und wenn man sich Sorgen macht, diese auch äußern. Ja.
Ja. Also wir waren auf Epilepsie vorbereitet, denn Jonathans Gehirn war nach seiner Geburt komplett glatt. Also er hat eine Lissenzephalie, die so ausgeprägt war, dass unser Neurologe gesagt hat, er hat in jahrelanger Arztkarriere so etwas in der Form noch nie gesehen. Also das ist eine Lissenzephalie, die hat er krasser einfach noch nie erlebt. Also wir waren vorbereitet auf die Epilepsie. Und als sie kam, waren wir trotzdem nicht vorbereitet. Also es war Horror. Es war kurz vor seinem ersten Geburtstag und er wurde auf einmal so steif, hat das eine Bein so komisch angewinkelt gehabt und war einfach komplett steif und die Augen haben sich nach oben gedreht und er hat einfach gar nicht mehr reagiert und mein Mann hat das gesehen und hat dann gesagt, komm mal, ich glaube, der hat einen Krampf und mein Mann war total überfordert und ich habe das Kind angeguckt und angesprochen und es kam keine Reaktion und dann habe ich gesagt, ja, sofort Rettungswagen rufen und die kamen dann und dann waren die selber überfordert mit Jonathan. Es war übrigens auch das erste Mal, dass ich einen Rettungswagen gerufen habe. Und dann waren die total überfordert mit Jonathan und haben uns dann erstmal in die Klinik gebracht, um Jonathan dort versorgen zu lassen.
Ja, diese epileptischen Anfälle haben bei mir dazu geführt, dass ich mich unglaublich gesorgt habe um Tim. Und ich war, glaube ich, auch in der Zeit nicht besonders gut für meine Tochter da, weil sich rund um die Uhr alle Gedanken nur um Tim gedreht haben. Also das war wirklich so eine niederschmetternde Diagnose, auch weil sie nach so einem unbeschwerten Sommer kam, wo wir dachten, hey, jetzt haben wir es überstanden und Tim entwickelt sich gut. Und ich weiß noch, wie ich in der Küche ihn mal so im Arm hatte und wir uns die ganze Zeit angeguckt haben und so miteinander kommuniziert haben. Ich habe immer so laut gegurrt und er hat dann zurückgegurrt und ich war so erleichtert und happy und habe gedacht, Mensch, echt, jetzt, das war's. Kurz darauf kam die Klappmesserbewegung. Und ich hatte damals eine ganz tolle Therapeutin, die viel mit mir über diese Geburt und über behinderte Kinder gesprochen hat und die mich zum ersten Mal damals darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich nicht nur auf mein Kind gucke, sondern dieses Kind mich auch anschaut. Und wenn es in meinem Blick immer nur Verunsicherung, Sorge und Angst sieht, dass er das wahrscheinlich auch wahrnehmen wird und auf seine frühkindliche Art und Weise vielleicht denkt, oh, was ist denn mit mir? Und warum macht sich Mama ständig Sorgen? Und ja, vielleicht sogar das Gefühl, dass er mir so nicht reicht. Und das fand ich Wahnsinn für den, also bis heute ist dieser Perspektivwechsel, dieses erste Mal aus Tims Augen zu gucken, etwas, was mich total verändert hat als Mensch. Also ich habe das in vielen anderen Situationen, kann ich das auch inzwischen und dieser Frau bin ich sehr, sehr, sehr dankbar.
Eine unfassbar tolle Aussage, ja. Die hat mir gegenüber leider niemand getroffen. Ich glaube, die hätte mir auch sehr geholfen. Denn ich war am Anfang mit Jonathan extrem überfordert. Es war auch das erste Mal, dass ich als Mutter überfordert war und Angst hatte vor der Zukunft, vor dem, was auf mich zukommen will, wird. Und bei mir ging diese Angst sogar so weit, dass ich damals ja tatsächlich überlegt habe, ob es nicht besser wäre, Jonathan zur Adoption freizugeben. Und ich bin auf den Gedanken heute natürlich alles andere als stolz und bin auch froh, dass es nicht so weit gekommen ist. Aber die Angst vor der Zukunft und vor dem, was da alles auf mich wartet oder was ich auch alles leisten werde müssen und die Angst, dass ich das nicht schaffe,
die war einfach sehr groß. Und ich hätte nie gedacht, dass ich als Mutter mal so denken werde. Aber es war einfach so. Und ja, diese ganzen medizinischen Entscheidungen, die man treffen muss, bei uns geht es auch viel um Medikamente. Wir müssen Medikamente verabreichen, aktuell 19 Mal am Tag. Wir müssen uns darum kümmern, dass die Medikamente auch rechtzeitig bestellt werden, dass Rezepte da sind. Das ist eine Riesenverantwortung, denn ohne Medikamente oder mit Überdosierung riskieren wir eben auch das Leben unseres Kindes. Also das auch zum ersten Mal, dass ich quasi für so etwas verantwortlich bin. Und ja, die mit Sicherheit schwierigste Sache, das mit Sicherheit schwierigste erste Mal für uns ist definitiv gewesen, uns mit der Sterblichkeit unseres Kindes auseinanderzusetzen. Denn wir wissen, dass dieser Gendefekt lebensverkürzend ist. Und wir mussten eben, die Entscheidung treffen, wie weit wir lebenserhaltende Maßnahmen für unser Kind überhaupt wollen oder wo für uns der Punkt ist, an dem wir sie dann einfach ablehnen. Und das ist eine Entscheidung, die sollte man als Eltern nicht treffen müssen. Das ist wirklich das schwierigste erste Mal, das ich mit Jonathan bis jetzt erleben musste.
Jedes Mal, wenn du das sagst, Simone, habe ich eine unglaubliche Hochachtung und ich kann da ja auch nur zustimmen und sagen, ja, das ist keine Entscheidung, die man als Mutter, die man als Vater treffen sollte. Ich bewundere dich dafür. Oh Mann, in der ersten Folge haben wir gesagt, wir wollen nicht bewundert werden. Trotzdem, dass du so darüber sprechen kannst, dass du Worte dafür findest, dass du das mitteilst. Ich möchte mich an dieser Stelle mal für bedanken.
Danke, Iris. Ja, aber es gibt natürlich auch erste Male, die wir erleben, die nicht ganz so deprimierend sind. Ich denke, da spreche ich auch für uns beide, dass wir ja durch unsere Kinder konfrontiert wurden, erstmal natürlich mit der Hilfsmittelversorgung. Was gibt es da am Markt? Was ist wirklich nötig? Was ist wirklich wichtig? Was brauche ich für mein Kind? Und dann auch die Konfrontation mit der Bürokratie, was man da alles so beantragen muss und die ganzen Ablehnungen, die man bekommt. Da, Iris, hast du ja gerade wieder was ganz Tolles erlebt, ne? Mit einer Ablehnung von der Krankenkasse.
Ja, das erste Mal feststellen, dass dieses Gesundheitssystem lange nicht so gut ist, wie man selber dachte und dass auch einfach gewisse Menschen da durchs Raster fallen. Also das war schon auch hart festzustellen und hat mich ohnmächtig gemacht vor Wut und Fassungslosigkeit im ersten Moment. Das weiß ich auch noch sehr genau. Inzwischen hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt. Das ist Alltag geworden, obwohl ich mich echt nicht damit abfinden möchte und auch nicht werde. Aber klar, das waren auch bleibende erste Male, diese Briefe in den Händen zu halten und zu sagen, wie bitte? Mir ist ein ganz, ganz schönes erstes Mal eingefallen, als ich nachgedacht habe. Und zwar auf dieser Kita-Suche, über die haben wir beide ja auch schon mal ein bisschen gesprochen, ne? Also diese Tour, die wir mit Tim gemacht haben durch die vielen Kitas, wo wir ihn immer vorgestellt haben und dann alles immer so problematisch war und oh, das können wir hier im Team nicht leisten. Meistens die Antwort war, sind wir ja am Ende zu einer Kita, in der Tim bis heute ist, und haben ihn da vorgestellt. Und die beiden Erzieherinnen, mit denen ich dann gesprochen habe, die haben Tim so gefeiert. Also es war für sie, also ich werde es nicht vergessen, wie die immer wieder gesagt haben, der Tim, den brauchen wir hier. Mensch, den brauchen wir hier. Wir haben keine Plätze frei. Und dann fiel dieser legendäre Satz, Rita, wir müssen uns klonen. Ich fand das so schön. Die haben mich so gefeiert. Auch als Mutter und haben gesagt, sehen Sie mal, was Sie da für ein tolles Kind haben. Den brauchen wir hier unbedingt. Und die haben es möglich gemacht. Irgendwann kam dann Wochen später der Anruf, wir haben es irgendwie hinbekommen, Tim darf zu uns kommen. Und so gefeiert zu werden und zu sehen, wie man auch auf mein Kind schauen kann, eben nicht, dass es Arbeit macht, dass es problematisch ist, dass es nicht darum ging, was Tim alles nicht kann, sondern was er für ein Mensch ist und was er alles kann und was er als wie sehr er eine Gruppe auch bereichern kann. Boah, ich bin nach Hause gefahren und wollte die ganze Welt umarmen. Das war toll. Das war ein schönes erstes Mal für mich.
Ja, das hört sich auch nach einem schönen ersten Mal an. Ja, bei uns gibt es natürlich auch schöne erste Male. Also ich habe ja jetzt auch den direkten Vergleich zum Mutterdasein eines gesunden Kindes. Und natürlich habe ich mich bei unserem Teenie über jeden Entwicklungsschritt gefreut und habe es gefeiert, wenn die ersten Worte fielen oder die ersten Schritte gemacht wurden. Aber beim Jonathan ist es tatsächlich so, dass diese Entwicklungsschritte irgendwie viel wertvoller sind, weil man eben damit nicht gerechnet hat. Die Prognosen waren ja schlecht und wenn er dann trotzdem Entwicklungsschritte erreicht, mit denen niemand gerechnet hatte, ist es natürlich viel wertvoller und man schätzt das irgendwie mehr. Man schätzt die Entwicklung mehr. Man schätzt auch das Leben an sich viel mehr. Das ist auch zum ersten Mal in meinem Leben so, dass ich ja mit ganz anderen Augen einfach drauf schaue, wie wertvoll Leben ist und wie wertvoll Gesundheit ist. Und ja, das Positivste, was Jonathan uns auch als Familie gelehrt hat, unser erstes Mal, wir schieben nichts mehr auf die lange Bank. Also wenn wir uns was vornehmen, irgendeinen Traum haben und der Traum finanziell realisierbar ist, dann wird er sofort in die Tat umgesetzt, weil wir nicht wissen, wie viel Zeit wir noch haben. Und das ist eine Sache, wo ich immer denke in den letzten 7 Jahren, so sollten alle Menschen denken. Die sollten jeden Tag leben, als wäre es der letzte. Dann würde es vielleicht dem einen oder anderen besser gehen.
Finde ich ehrlich gesagt so wundervoll. Ich vergesse das oft. Und ja, auch bei Tim ist es ja leider so, dass durch diese epileptischen Anfälle, die im Moment nicht da sind, aber die wiederkommen werden, darauf hat man uns zumindest vorbereitet, natürlich auch ein lebensbedrohliches Risiko auf uns zukommt. Und deshalb kann ich diesen Gedanken immer so ein bisschen für mich auch erhalten. Aber jetzt, wo du es nochmal so sagst, das ist wundervoll, das nehme ich auch mit für dieses Wochenende, das uns jetzt bevorsteht. Das ist ja, unglaublich wichtig, es sich immer wieder bewusst zu machen. Ja, soll ich denn mal in unsere Stöberkiste gucken? Beziehungsweise mal, die ist ja ganz schön leer noch, ne? Soll ich mal anfangen?
Ja, leg doch mal was in die Stöberkiste, Iris.
Ja, es ist ein Buch, was vielleicht doch auch schon einige kennen, aber es ist für mich zu einem Begleiter geworden. Es ist das Buch des Fotografen Florian Jänicke über seinen Sohn Friedrich. Das Ganze ist aus einer Kolumne entstanden, die Florian in der Zeit hatte. Eine Fotokolumne, jede Woche ein Foto aus dem Leben mit Friedrich. Wer bist du? Hieß die Kolumne und so heißt auch das Buch. Und es ist ein Buch über viele, viele erste Male. Viele Abschiede auch, aber viele erste Male. Also im Grunde das, was wir hier in dieser Folge besprochen haben, Simone und ich, in Bildern ausgedrückt, in unglaublich berührenden Bildern. Ich schaffe es manchmal nur 2 oder 3 Bilder anzuschauen, dann muss ich weinen. Und das ist kein schlimmes Weinen, das ist einfach so ein Weinen der Berührung. Florian ist einer der besten Fotografen, den ich kenne. Und er hat Friedrich, also seinen Sohn, ja, von Geburt an mit seiner Kamera begleitet. Diese Bilder erzählen eine Geschichte, die einen ja, wirklich mitnimmt. Im wahrsten Sinne des Wortes, mitnimmt auf eine Reise, ja, die er sich auch anders vorgestellt hätte, genau wie seine Frau. Absolute Empfehlung. Im Aufbau Verlag erschienen und ja, eine große Bereicherung. Und im Übrigen, das darf ich vielleicht an dieser Stelle mal verraten, wird auch unsere nächste Stöberkistenbestückung aus der Familie Jänicke kommen. Aber mehr verrate ich an dieser Stelle nicht.
Ja, Iris, ich finde, das war doch ein schönes Abschlusswort. Und dann würde ich an dieser Stelle für heute unseren Podcast beenden und sage Tschüss und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
Tschüss, Simone, alles Gute. Bis bald. Und tschüss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Stark behindert. Inklusionsgespräche für Genrefans.